Er macht die Welt ein bisschen bunter, mit seinen Bildern provoziert er gern farbig kreischend gegen den langweiligen Einheitsbrei. Seine Figuren erinnern an Comics, seine Skulpturen formt er aus Eisen oder gestaltet sie aus Schrott. Mehr als 120 Gebäude hat er weltweit künstlerisch gestaltet, zahlreiche Politiker und Promis porträtiert. 200 Tage im Jahr ist er unterwegs, unter anderem in New York, Guatemala, Moskau. Und jetzt kommt er gerade aus Hoyerswerda. Herzlich willkommen, Michael Fischer-Art, Autor, Maler, Marathonläufer, Designer.
Ja, gut. Ich hätte ja gesagt Mitmensch, aber...
Mitmensch. Ja, schön, dass wir miteinander sind heute bei Kaffee Plus.
Okay.
Ich habe es gerade gesagt, du kommst direkt aus Hoyerswerda, warst die letzten Tage dort. Was war das für ein Projekt, was du geschaffen hast?
Ich bin da noch nicht fertig. Das ist 32 Meter hoch und 15 Meter breit. Das ist so eine Giebelwand von so einem großen Betonblock in der Neustadt. Es ist also eine herrliche Herausforderung. Ich wollte eigentlich ein Agrarflugzeug stehlen und diagonal drüber fliegen über die Stadt und das alles einfärben. Ja? Mhm. Da war aber irgendwie der Tank leer. Also fange ich jetzt an, sozusagen Wand für Wand dort umzufärben. Also das ist jetzt die erste und mal gucken, ob ich da weitermachen kann.
Ist das in so einem Neubaugebiet in Hoyerswerda?
Ja, ja. Da haben sie schon die Hälfte abgerissen. Mhm. Die hatten mal 75.000 Einwohner, jetzt sind sie irgendwie unter 30 gerutscht. Das ist schon verrückt, wenn so eine Stadt sozusagen sich halbiert und viele Einwohner dort über 60 Jahre sind. Also ich glaube, der Altersdurchschnitt in Hoyerswerda liegt bei 54. Mhm. Das ist schon, also man sieht es auch, ne? Kaum irgendwie Kinder oder Familien mit Kindern. Und die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, die sollen dazu führen, dass zumindest sich so ein stabiler Kern dort
hält.
Ja. Mhm.
Und warum machst du das? Warum machst du die Welt bunter?
Wahrscheinlich bin ich doch als Kind vom Wickeltisch gefallen und anstatt mich meine Mama liebevoll aufhebt, hat sie den Wickeltisch genommen und nochmal 200 draufgeschmissen und da ist irgendwas durcheinander gekommen. Also ich hatte schon immer die Idee, dass man graue Betonwände einfärbt. Das hatte vielleicht damit zu tun, dass ich als Kind immer so auf WDR 3 also ich habe Westfernsehen geguckt, ja, jetzt, also an alle ehemaligen Stasi-Spitzel, ich war ein ganz böser, ja, schon als 4-5-Jähriger habe ich Westfernsehen geguckt. Also auf Bayern 3 und auf WDR 3 kamen immer so Reportagen über zum Beispiel Marathon in New York und dann haben sie immer rundherum gefilmt in die Stadtviertel und dann gab es da auch so bemalte Wände. Ich dachte, das ist ja verrückt, wenn du Formen, die du auf dem Blatt Papier hast, groß ziehst. Wenn du einfach Sachen machst, die 30, 40, 50 Meter hoch sind. Also wie zum Beispiel hier in der Stadt die Wand, ja, die ist ja 3000 Quadratmeter groß am Marriott. Das ist einfach 1,8 Tonnen Farbe. Ja. Das ist also eine Schlacht ohne Ende. Ja. Ich gehe mal in den Farbenladen und gucke, ist heute noch blau da oder kann ich blau weitermachen, weil es ist meistens am Limit, das ist alle. Ja. Und die finden es immer gut, wenn ich komme, ich gehe mal einen Kaffee, sage, na, nehmen Sie noch eine Kiste mit. Das ist schon spannend.
Bist du derjenige, der in die Städte geht und sagt, das ist mir ja alles so einerlei, ich würde hier gerne ein bisschen was farbig machen oder kommen die Menschen oder die Stadtoberhäupter auf dich zu?
Es ist eine Mischung. Ja? Also manchmal, wenn ich irgendwo bin und ich habe da zufällig einen Bürgermeister vor mir, dann sage ich, ja, passen Sie mal auf, wie sieht denn das hier aus? Ja? Wenn ich denen dann sage, man könnte die Selbstmordrate senken in der Stadt, ungefähr um 30%, wenn man das ein bisschen vom Grau befreit, dann freuen sich die einen und die anderen sagen, ach, na ja, ist auch schön, wenn man nicht so viel Arbeit hat. Also ich meine, das ist... unterschiedlich.
Wie gehst du vor? Du hast also eine Giebelwand oder einen ganzen Block manchmal sogar. Machst du dir vorher Skizzen? Malst du das vorher an?
Wenn das ein Bauträger ist oder eine Gemeinde oder Kommune oder so, die wollen natürlich vorher einen Entwurf sehen. Mhm. Was ich denen dann nicht sage, es wird natürlich vollkommen anders. Also die kriegen den Entwurf gezeigt, dann mache ich da mein eigenes Ding, schmeiß den meistens in die Ecke und dann gehe ich da hin und mache da was völlig Freies. Das Interessante ist, wenn dort Leute rumlaufen, ein rotes Motorrad rumfährt oder vergessen hat dort einer gewartet mit einer Blume auf sein Rendezvous, dass... sind dann Sachen, die kommen da mit rein, ganz unterbewusst. Ja. Da steht dann irgendwo einer mit einer Blume, ja. Der ist dann 8 Meter hoch und 1,50 Meter breit. Ja. Und der weiß gar nicht, dass er dann im Endeffekt dazu beigetragen hat für das Bild. Oder eine Bäckerin, die war tätowiert mit irgendwelchen verrückten Mustern oder so. Und das habe ich mir angeguckt und dann hat es automatisch gleich auf die Wand mit draufgezogen.
Mhm. Womit fängst du an zu malen?
Kann man jetzt so nicht sagen. Mit dem Edding-Stift. Meistens male ich was vor und dann geht's los.
Wie viel brauchst du denn für so eine Wand?
Nee, da bist du 100, ja. Also ich sichere bestimmt den einen oder anderen Arbeitsplatz in der Zulieferindustrie. Das ist schon schön.
Mhm. Wenn du anfängst, ich meine bei dem Wetter jetzt hier mit Minusgraden, die wir gerade hatten.
Ja, Minusgrade geht nicht. Nee, eigentlich
Sturm
schon, und ja, Sturm ist auch blöd und Regen ist auch Mist. Ja, also klar. Also ich bin sehr dankbar, dass sich Greta noch nicht durchgesetzt hat. Denn umso wärmer es ist, umso länger kann ich arbeiten. Ne? Normalerweise sagst du ja Oktober, November, kannst du nichts mehr machen. Mhm. Man kämpft sich aber im Moment trotzdem dadurch. Wenn das Gerüst einmal steht, dann... Aber wann das fertig wird, kann ich es euch nicht sagen. Wenn es zum Beispiel 3-4 Wochen Regen ist und dann Schnee zu Weihnachten oder so, das kannst du knicken. Mhm. Es muss wenigstens so 8-9 Grad plus sein und trocken.
Wie lange hält die Farbe?
Wenn das versiegelt ist, bis zu 30 Jahren. Mhm. Also ich habe denen auch versprochen, dass ich mit 80 persönlich komme und das Ding nochmal auffrische, wenn es irgendwas ist. Und ich muss halt nur gesund essen und dann wird das schon bleiben.
Jetzt gibt es ja nicht nur die sagen, oh toll, er macht alles bunt, das wird alles freundlicher hier, sondern auch die das so ein bisschen belächeln oder wie sind denn die Reaktionen in Hoyerswerda jetzt?
Ja, klar gibt es immer solche Leute, die das komisch finden und so weiter und so fort. Ja. Aber wer plant denn auch völlig graue, viereckige, komische Städte und färscht die Leute in irgendwelche Neubaublocks ein? Ich meine, diese Typen, das ist ein Verbrechen gewesen. Ja. Und die kotzt das natürlich an, dass man die mehr oder weniger an der Nase nimmt und die durch den Ring zieht. Ja. Ich habe es in Neubrandenburg gehabt, habe ich einen dieser Blöcke rundherum eingefärbt. Da kommt dann so ein älterer Herr an, um die 70. So, Sie sind also der Fischerart. Ich sage, ja und, haben Sie ein Problem? Sie haben das Ensemble zerstört. Ich sage, was denn für ein Ensemble? Neubrandenburg, das war dieser Sichtbeton, ja. Und jetzt haben Sie diesen einen Block hier zerstört. Das ist alles furchtbar. Ich sage, das ist schlimm. Es tut mir so leid, ehrlich. Also, verrückt. Mhm. Es musste sein, ja. Und Brandenburg, also Neubrandenburg ist auch so eine Stadt, auch völlig überaltert. Die hat einen schönen Kern, aber rundum auch die Neubaugebiete, da fragst du dich, das braucht auch kein Mensch mehr. Ja? Und da stand ich auf dem Gerüst und da habe ich also auf so eine Gleisanlage geguckt. Das waren so 12 Gleise nebeneinander. Da schoss auch immer mal der ECE durch mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Hat er nicht gehalten, aber egal. Jedenfalls, um abzukürzen, sind die Leute da teilweise über die Gleise gelaufen, was völlig wahnsinnig ist. Die hätten den Zug gar nicht kommen sehen. Ja? Mhm. Und da war auch an so einem Tag eine Frau mit einem Kinderwagen. Ja? Die hat den da über die... Also das ist völlig auch... Die war zu faul, diese 100 Meter bis zur Brücke zu laufen, sondern da laufen die über die Gleise. Ja? Mhm. Das war schon komisch.
Jetzt gibt es ja Objekte, zum Beispiel in Delitzsch. Da hast du auch die Idee gehabt, auf dem Markt ein Haus bunt farbig zu malen. Das hat nicht funktioniert. Warum?
Naja... Ich beschäftige mich seit vielen Jahren so ein bisschen mit der Provinz. Ja. In großen Städten kann das ja jeder. Und 9 Projekte gehen durch und eins geht mal vom Baum. Also in Delitzsch waren sie eigentlich begeistert so in der Stadt. Und dann gibt es dann immer Bedenkenträger. Ja. In Delitzsch, der Markt ist tot. Ja. Da sind fast alle Läden weg, zugenagelt im Feierabend. Ne. Und wir wollten ein Haus an der Ecke bunt machen, was sowieso so eine widerliche Wärmeschutzfassade aus den 90ern hatte. Ein ekliges, grünes, abgewetztes Ding. Und wir hatten sogar schon einen Mieter, der dort einen Café zur Belebung des gesamten Platzes reinmachen wollte, weil dann das Haus ein Eyecatcher ist an dieser einen Ecke, mit der Geschichte von Delitzsch modern interpretiert. Und dann hast du dann Leute, die sind dann um die 70, die setzen sich dann eben durch und sagen, das passt nicht zu Delitzsch. Da sage ich, guck mal, wer wohnt denn hier noch an jungen Leuten? Wer würde denn hier abends hingehen und diesen Platz beleben? Das könnte doch eine Initialzündung sein, mit der Geschichte modern interpretiert. Ja? Ihr seid Geschichte. Ja? Und dann könnt ihr dann den letzten Laden hier auch noch zumachen und zunageln, das war's dann. Aber ist egal, also muss man gucken. Vielleicht muss man 5 Jahre warten und den Delitzsch schon mal angreifen, weil dann die Generation, die sich jetzt beschwert hat, ja,
ist dann soweit.
So einen gewissen Erdkontakt haben und da muss man schauen. Ja.
Mhm. Wann ging das los mit deiner Fassadenmalerei?
Das ging eigentlich schon so. Also die ersten Wände habe ich ja noch mit dem Pinsel bemalt, mit Sprüchen, die Mauer muss weg oder so, 87, 88, 89. Ja. Ich habe auch 8 Tage im Knast gesessen, mich haben sie ständig verhört, weil sie gesagt haben, das kann eigentlich nur der gewesen sein. Ich war ziemlich aktiv in der jungen Gemeinde damals und die einen sagen, der ist immer dagegen, ja. Aber die DDR war schon ein komisches Land und da musste man eigentlich dagegen sein. Ja. Wir haben dann auch später in der Stasi-Akte herausgefunden, was wir schon immer vermutet hatten, wer in der jungen Gemeinde zum Beispiel der Spitzel war, ja. Der sich da sehr engagiert hat und immer so das Ohr hingehalten hat. Aber egal, das hat uns damals nicht eingeschüchtert. Mit 18, 19, 20, da hätten sie in jahrelang Knast stecken können, das wäre ihnen scheißegal gewesen. Ja. Wir wollten einfach, dass die Mauer weg ist. Hm. Unter anderem deswegen, weil man eben sonst nicht den Marathon in New York rennen kann. Ich kann ja nicht bis 65 warten. Und dann kann ich den vielleicht rennen, weil ich ausreisen kann. Ja? Dann renne ich den ja nicht mehr. Ja? Dann habe ich einen Rollator vor mir und krieche den. Ja? Und so, ich meine, du warst ja mit bei einigen Läufen. Also das ist einfach der Hammer, wenn du halbwegs noch kannst. Und du rennst das Ding runter. Ja? Das ist doch toll.
Ich muss immer total aufpassen, weil du eigentlich meine Fragen nicht beantwortest. Die Frage
das ist
war
eben, weil ich das Verhören nicht leiden kann. Also immer, wenn mich die Polizei verhaftet, was ja total oft ist, ja, wegen verschiedenen Delikten, da erzähle ich auch immer anderes und die sind dann überfordert nach einer Weile und dann sagen die, sie können gehen, weil sie nicht wissen, in welche Spalte des Protokolls sie jetzt irgendwas eintragen sollen.
Ja, ich fange doch mal an. Oder ich erzähle jetzt selber.
Okay, ja, erzähl mal selber. Ja.
Während deines Studiums hast du schon die ersten Fassaden bemalt, beziehungsweise einen Wettbewerb gewonnen.
Also es war so, in der Hochschule für Grafik und Buchkunst habe ich den ersten Tag 1992 war das am 10. Oktober, glaube ich, ging es los. Da kam ich rein und da lag Arno Rink mehr oder weniger benommen in der Ecke. Und ich wusste nicht, dass Arno Rink ist. Ja. Ich gehe ins Sekretariat, weil ich ja den Vortag noch als Krankenpfleger in der Psychiatrie gearbeitet habe, der Helferkomplex. Ja. Sag ich, da draußen geht es jemandem nicht gut. Da sagten die, nee, der hat gefeiert gestern, der wird zum Mittag wach. Das sag ich nur dann, ist alles gut. Da habe ich in eine stabile Seitenlage gelegt, ja, und noch ein Kissen drunter, also so irgendwas gefunden. Ja. Und dann bin ich dann in den Unterricht gegangen. Das war der erste Tag. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich nehme keine Drogen und ich esse kein Fleisch. Ja. Und wenn du als Kunststudent nicht rauchst und säufst und auch keine Drogen nimmst, hast du ungefähr die 5-fache Zeit deiner Mitstudenten. Du hast einfach mehr Zeit. Du musst dich nicht besaufen, musst kein Geld verdienen, um den Alkohol zu bezahlen. Du musst keine Drogen konsumieren. Du musst dann nicht betäubt sein und musst auch nicht ausnüchtern. Das sind alles Zeiten, die dir gespart bleiben. Dann bin ich mal an so schwarzen Brettern vorbeigelaufen. Die hat niemand angeguckt von meinen Mitstudenten. Ja. Wettbewerbe, Kunst am Bau und so. Die dachten, der Scheiß. Ja. Das haben die gar nicht begriffen. Und dadurch, dass ich eben so viel Zeit hatte, und auch meine Dozenten und Professoren ständig betrunken waren, habe ich dann mich einfach selber hingesetzt, ja, und habe sozusagen diese Entwürfe gemacht für diese Wettbewerbe und habe die einfach weggeschickt. Ja. Mhm. Und das Verrückte war, da passierte erstmal 6, 7 Wochen nichts. Und dann kam die Post zurück und da war der erste gewonnen, der zweite gewonnen, der dritte gewonnen, also hintereinander weg. Und ich musste dann im zweiten Studienjahr mein BAföG abmelden, weil ich so viel verdient habe, dass ein Mitstudent mich angezeigt hat. Und das wiederum habe ich durch Zufall mitbekommen, weil ein ehemaliger Abiturkumpel von mir im Finanzamt gearbeitet hat, der gesagt, Michael, du hast ungefähr einen Tag Zeit, dir eine Steuernummer zu besorgen, weil gegen dich ist eine anonyme Anzeige eingegangen. Mhm. Ja, von deinem Mitstudenten, der und der, hat er mir den Namen gesagt, ja, also die anonyme Anzeige. Der hatte nämlich auszusehen irgendwo doch seine Adresse draufgeschrieben. Aber egal. Da ich ja dann wusste, wer es war, hatte der dann sozusagen die nächsten 4 Jahre Studium nicht so viel zu lachen. Da sind immer ganz komische Sachen passiert. Ja. Ganz
aber du hast angefangen, die TU Dresden zu gestalten?
Ja, die TU Dresden, das war eines der größten Sachen. Das habe ich schon auch als mein Diplomprojekt gemacht. Da hatte ich 250.000 zur Verfügung. Das war natürlich als Student sensationell. Mhm. Die haben alle nur abgekotzt. Ja. Ich habe mir dann irgendwann eine gebrauchten VW-Bus gekauft und konnte meine Bilder schon selber transportieren und so. Und dann ging das eigentlich richtig los. Ja. Und ich habe tonnenweise Material verarbeitet. Stahl, Farben, alles mögliche. Ja. Und das war auch verblüffend, dass ich bestimmte Sachen vielleicht auch ganz falsch eingeschätzt habe. Also manche Studenten waren ja deswegen so frustriert, weil sie sich 8, 9 Jahre beworben haben. Diese ganze Zeit des Darbens, bis sie dann endlich Kunst studiert haben. Und dann waren eigentlich diese Körperspannung, das, was du an Ideen hast, dieser sprudelnde Wasserfall, der war dann so schön zu mir liegen gekommen, weil die so frustriert und fertig waren, dass dann einfach wie eine Blockade da war. Ne? Dann saßen die vor dem weißen Blatt. Da sag ich, Mensch, weil du doch 9 Jahre probiert hast, hier reinzukommen. Und jetzt sitzt du vor dem weißen Blatt, das ist doch blöd. Ja? Und dann haben die eben angefangen zu saufen und Pilze zu nehmen und irgendwelches anderes Zeug. Und also unfassbar, was da also teilweise konsumiert worden ist. Ich bin da manchmal rein in so ein Zimmer und da war überhaupt keiner mehr nüchtern so richtig. Ja? Und da kommst du dir auch komisch vor. Ja? Du bist ja automatisch irgendwie anders.
Wie war das bei dir? Hast du dich nur einmal beworben und bist genommen worden?
Ja, das war auch komisch. Ja. Ich habe mich einmal beworben, ich hätte mich auch nie wieder beworben. Ja. Bin genommen worden, gleich beim ersten Mal. Und hatte mich parallel an der Schauspielschule beworben, bin ich auch genommen worden. Und ich habe mich dann in 10 Tagen entscheiden müssen, machst du Kunst oder machst du Schauspiel? Ich dachte, wenn du Bilder verkaufst, dann musst du auch manchmal Schauspieler.
Aber für Schauspieler würdest du wahrscheinlich zu schnell sprechen, oder?
Ja, aber du kannst ja dann die Redegeschwindigkeit runterstellen. Ja?
Kannst du das
ja? Ja, ich weiß nicht. Also zumindest kann man das elektronisch dann machen. Ja? Er redet normale Geschwindigkeit. Das war ich hier ab 4, ja, wo ich ja früher mal eingeschaltet habe, weil ich gesagt habe, schalte es mal ein. Da bin ich im Stehen eingeschlafen, weil die Redegeschwindigkeit dort, ja, die ist.
Ja, das stimmt, ich rede auch schnell.
Die ist, aber die ist anders. Ja. Also wirklich, das ist richtig für debile und eigentlich schon halbtote Menschen gemacht. Und
ist dir der Stift aus der Hand gefallen, oder?
Also die Behinderten, die ich betreut habe, die wollten immer MDR gucken.
Ja, ist klar.
Aber das ist verrückt, oder?
Ja.
Ja. Also die geistig Behinderten. Ja. Das ist wirklich verrückt. Ja. Also auch die ganze Sendung, wie die aufgebaut waren, also dieser ganze Scheiß. Das wirklich, ja. Wenn da sowas heißt wie brisant, ja, guckst du dann, was könnte denn da brisant sein? Ja? Nichts. Ja? Vielleicht die Silberfolie von der Butterschnitte, die sozusagen der Moderator sich mitgebracht hat. Wenn du das auseinanderwickelst, dann gibt es ein brisantes Geräusch. Ja? Aber ja, das ist eben schwierig.
Ja, was hast du denn geguckt oder wie informierst du dich denn irgendwo?
Ich gucke mir ständig Online-Dinger an, NTV oder Zeit Online oder so. Also ich gucke mir von meinem Handy, dann habe ich also den Spiegel abonniert, die Art, das Kunstmagazin abonniert, die Leipziger Volkszeitung kommt bei mir im Briefkasten und tatsächlich auch die Bild als Abo. Ja? Finde ich immer toll, so diese Schlagzeilen. Ja, das ist also unfasslich, was da teilweise. Also, über manches muss man schon schmunzeln.
Du bist ja jemand, der in seine Bilder, so lustig wie die zum Teil aussehen, auch seine Botschaften reinbringt.
Ja, die sind meistens böse, ja.
Ja, welche zum Beispiel?
Naja, wenn das Finanzamt brennt zum Beispiel, ja. Und wenn du dir das Bild genau anguckst, dann siehst du ja, dass in dem Finanzamt keiner überlebt. Also auf dem Bild, ja. Die verbrennen leider alle. Und trotzdem fährt die Feuerwehr lachend vorbei. Das ist ja komisch. Also die schaffen es nicht zu löschen, weil die eben verlachen, ja. Nee. Es ist tragisch, es hat eine tragische Note.
Ja, ja, aber du beschäftigst dich ja auch mit anderen Themen, was weiß ich, 11. September.
Ja, na klar, ich habe in New York Schwierigkeiten gehabt in einer Galerie, die haben ein Bild von mir abgehängt, da fielen so Leute raus aus diesem Hochhaus und du darfst wohl irgendwie in USA nur das World Trade Center zeigen, wie es noch steht. Oder wie die amerikanische Fahne sozusagen auf dem Trümmerberg ist, das Heroische dann, wo der Feuerwehrmann sozusagen. Ne? Und das alles dazwischen, wie das einschlägt und wie das Ding einstürzt und brennt und qualmt und so, das ist alles, das würde den Triumph der Terroristen zeigen. Also das haben die sich eingeredet, ja. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie, wenn das in meine Bildwelt eindringt, ja, dann ist es eigentlich schon schlimm. Und man muss in verschiedensten Richtungen darüber nachdenken, wie man so einen Wahnsinn vielleicht mal verhindert. Ja? Aber wenn ich mich in irgendeinen Container in Rammstein setze und in Pakistan Tausende von Menschen umbringe, die nie amerikanischen Boden betreten haben, Das ist eigentlich politisch motivierter vorauseilender Mord. Ja? Das ist der Wahnsinn. Ja? Wenn der amerikanische Präsident jede Woche 20, 30 Todesurteile abzeichnet, weil die Drohne den dann in den anderen Ländern, im Jemen, Pakistan, Afghanistan umbringt, weil der vielleicht mal gefährlich sein könnte, weil er einen Bart trägt, ja? Und weil Kollateralschaden, Kinder, Frauen und alles, was auf dem Hof dann lebt, was mitvernichtet wird, scheißegal ist. Ja? Mhm. Das bedeutet, das hat doch nichts mehr mit Demokratie zu tun. Das ist doch völlig absurd. Das ist industriell gefertigter Mord. Und unter Obama, diesen Friedensnobelpreisträger, ist die ganze Scheiße erst richtig hochgekocht. Ja? Diese Drohnenmorde, das ist einfach normal. Es wird hingenommen. Es wird jeden Tag, wir haben per Drohne Leute umgebracht. Ja? Im Namen der CIA oder im Namen von Amerika, im Namen der größten Demokratie der Welt. Ja? Mhm. Lächerlich ist das. Das ist einfach nur abartig. Es gibt kein Gerichtsprozess. Die haben wahrscheinlich noch nicht mal eine Straftat begangen und die haben nie amerikanischen Boden betreten. Das Todesurteil über die ist aber auf amerikanischem Boden gefällt worden. Ja? Und wenn sie mal jemanden foltern wollen, dann fahren sie nach Polen, in irgendeine Provinz, in eine Turnhalle, machen da Waterboarding oder gehen nach Kuba, nach Guantanamo. Das hat auch nichts mit Demokratie zu tun. Das ist doch völlig absurd. Ja? Und so ein Elend einfach mal offen zu diskutieren und zu sagen, hallo, so geht's doch nicht. Ja?
Aber du hast doch die Möglichkeit, du kommst doch an die Leute ran.
Ich habe tatsächlich den Kerry
gemalt.
Ja, den Kerry, den Außenminister habe ich mal mit Gauck zusammen vor ein paar Jahren in Washington getroffen, im State Department. Da habe ich so ein Mauerteil hingestellt. Wir hatten dann noch irgendwie 5 Minuten Zeit, das ist eigentlich selten, weil das 40-köpfige Protokollteam, die schwitzen dann immer schon und rennen hin und her und hoffen immer, dass der Bundespräsident nicht stirbt während des Besuches, weil er dann manchmal schon anfing zu zittern, ja? Jetzt bloß nicht tot umfallen, weil im Protokoll das nicht vorgesehen war. Ja? Also der Kerry, der stand so vor mir und habe gesagt, sagen Sie mal, Herr Kerry, Sie sind ja einer der mächtigsten Menschen der Welt. Wenn ich jetzt 3 Wünsche frei hätte, könnte ich die mal irgendwie äußern? Ja? Und der Gauck schon völlig aufgeregt. Nee, rede doch nicht mit dem Kerry und die Wünsche. Was kann denn die Künstler sich wünschen? Das ist ja erschreckend. Ja? Ich sage, Mensch, es wäre doch toll, wenn Sie zum Beispiel den Ostkonflikt lösen, indem sie darauf hinwirken, dass also aus Palästina und Israel so eine Art Bundesrepublik wird, dass die irgendwann aufeinander zugehen, dass man sagt, Mensch, wir sind alles Menschen, wir haben lange genug unsere Körper eingeschlagen. So, ich würde doch völlig unkompliziert mal von der Seite rangehen. Ja? Weil ich kenne auch auf beiden Seiten Leute, die sind eben fit und die wollen diesen ganzen Konflikt gar nicht. Ja? Wenn du die Menschen anguckst, die würdest du nebeneinander stellen, die sehen ja alle gleich aus. Ich meine, die müssen sich nicht. Ja? Das ist verrückt. Also ist man in Jerusalem oder ist man auf der anderen Seite oder so, da denkst du dann immer, Mensch, warum vertragen die sich nicht? Ja? Mhm, okay, und was hätten sie noch so für eine Idee? Ich sage, naja, ich hatte eigentlich die Idee, dass sie Deutschland Atomwaffen frei machen. Der Scheiß, der hier rumsteht, das ist doch absurd. Und die Leute, ist ja auch unglaublich, ja? Die gehen auf die Straße.
Sehr schön groß.
Also, die Leute, die gehen sozusagen auf die Straße hier in Deutschland und demonstrieren gegen Atomkraftwerke. Die werden abgeschaltet, zumindest mit einem gewissen, ja, um eben, was weiß ich, die Sache stillzulegen. Ja? Die gehen aber nicht täglich auf die Straße, obwohl hier Tausende von Atomsprengköpfen lagern, über die wir noch nicht mal die Hoheit haben. Ja? Also wenn der Amerikaner der Meinung ist, er müsste irgendwie einen Krieg losbrechen, dann starten die sozusagen von Rammstein oder sonst woher, diese scheiß Atomraketen, schlagen irgendwo ein. Und wenn die hier starten, sind wir automatisch auch ein Ziel für die Vergeltung. Ja? Und wir haben doch mit dem Elend gar nichts zu tun. In unserer Regierung ist da überhaupt niemand in der Lage, einen ordentlichen Krieg anzuführen. Ich meine, es ist ja ein Kasperkabinett ohne Ende. Ja? Das ist ja richtig erschreckend. Ja? Also egal, was du da anguckst im Moment, das ist einfach, du denkst, das kann nicht unsere Regierung sein. Als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, da dachte ich immer, okay, die werden für verrückt erklärt, du bist Pfleger, gehst da rein. Ne? Mhm. Seit ich die Leute im Bundestag kenne, viele auch persönlich, ja, da frage ich mich, also eigentlich müsste hier ein anderes Schild dran stehen. Ja? Psychiatrische Sonderanstalt, keine Ahnung, ja? Weil das ist ja unfassbar. Also auch wie dümmlich, was auch immer dort abläuft, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Es ist also erschreckend.
Aber warum machst du nicht mehr? Ich meine, du triffst die Leute, du kommst in der Welt rum, du malst Frau Merkel.
Ja, aber das ist schwierig wahrscheinlich. Also ich bin froh, dass ich nicht an der Regierung dran bin. Ich wäre dann manchmal vielleicht zu ungeduldig und gehe dann doch zu Obi und hol mir ein Kantholz und keine Ahnung. Also ich weiß es doch nicht. Außerdem in der deutschen Geschichte geht das immer schief, wenn irgendwelche Maler an die Macht kommen. Das, am Anfang wird immer irgendwas aufgebaut und am Ende die ganze Welt in Trümmern. Nee, ich glaube, dass man muss Anstöße geben von außen. Ne? Und man muss auch gucken, dass das zum Beispiel die Mitte an sich ist ja wie weggebrochen. Es gibt keine richtige CDU mehr, keine richtige SPD mehr und die anderen Parteien, das ist eigentlich auch zum Schreien. Und deswegen erstarken dann meinetwegen die SED auf der einen Seite und die AfD auf der anderen Seite, ja? was ich auch völlig absurd finde. Ja? Als ob den radikalen Rändern irgendwie eine Lösung warten wird. Ja? Anstatt die Menschen in der Mitte sagen, pass mal auf, ihr seid überaltert, jetzt gehen wir mal hierher und lass es krachen. Das ist ja die Möglichkeit, kannst du ja jeden Tag in eine Partei eintreten und könntest was machen. Ja. Ich war ja Gründungsmitglied der Grünen Partei hier in Leipzig, ich glaube Nummer 8, damals 1990. Ich bin aber dann nach ein paar Jahren ausgetreten, weil also diese komischen Gremien und Zeug. Und es war auch immer so, dass Frauen ihre Brust rausgeholt haben und ihr Kind dran gelassen haben. Das sah immer nicht schön aus. Ich dachte, es muss doch mal auch eine schöne Frau geben, die ihre Brust rausholt. Das war immer irgendwie, also als Maler jetzt so vom Blick her, denke ich, das Kind ist ja schön, aber egal. Das ist immer schwierig. Auch bei Nacktprotesten zum Beispiel bei Studenten, ja, es ziehen sich immer die komischen Behaarten aus, ja, und die dick sind. Das ist nicht eine schöne, würde da sagen, Mensch, hier, ha? Das ist einfach... Das
aber ist die im Auge des Betrachters, was ist denn für dich schön?
Ja gut, wenn du bestimmte Dinge sehen willst, gehst du ins Zoo? Nee, also ich, keine Ahnung, es gibt... Das liegt wirklich im Auge des Betrachters.
Es gibt ja auch viele, die sagen, deine Figuren sind nicht schön. Ich kann damit
ja,
nichts anfangen.
Ja, ich weiß. Ja. Also, ja. Deswegen gibt es auch eine völlig realistische Schiene. Ja. Aber da gibt es ja auch wieder Leute, die meckern. Die Geschichte ist mit den Figuren, die habe ich irgendwann entwickelt. Im zweiten Studienjahr fing das eigentlich an, weil ich was machen wollte. Eine Form, die man auch von Weitem erkennt und die beim Nähergehen immer mehr Charakter entwickelt. Also gerade Kunst am Bau. Also mach mal
wir können ja mal welche malen, oder? Oder überhaupt irgendwas machen zwischendurch.
Drei, vier. Ja, ja. Du willst deine Rente sichern, ne?
Ja, das stimmt.
Also, ja? Also angenommen man hätte ein, zwei Ex-Frauen oder so, ja? Und die lassen ihren Anwalt dann sprechen und dann wollen die irgendwas haben. Da könnte man zum Beispiel hier sagen, okay, pass auf, ich gebe dir viel Geld. Ja? So, dann mach ich schon ein Datum dran, keine Ahnung, was ist noch etwa einer? Der 8. oder was? Oder der 7.? Was ist noch etwa? Ja? Keine Ahnung.
7. November.
Der 7.11. Ne? 2019. So, das signierst du jetzt. So, da steht jetzt sozusagen viel Geld. Jetzt kann es ja sein, dass also in 10 Jahren oder 5 Jahren dieses eine Stück Papier ja, in irgendeinem Auktionshaus für mehrere Millionen versteigert wird. Deine Ex-Frau oder zukünftige Ex-Frau, die würde dir dann sozusagen gegenüberstellen, du willst mich wohl verkohlen mit so einem Blatt Papier, aber es könnte ja. Also ich meine, es ist ja, ne, das ist spannend. Muss ja nicht.
Okay, so.
Aber.
Hast du als Kind auch gemalt? Sicherlich, ne? Wann hat das angefangen bei dir?
Ja, kurz nachdem ich vom Wickeltisch getroffen wurde, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Sache.
Die sehen immer aus wie so Hühner, deine Figuren.
Nein, das sind keine Hühner. Das sind einfach Menschen mit Charakter. Ja? Wer kriecht, kann nicht stolpern. Ja.
Okay. Und wie warst du in der Schule? Warst du auch schon so aufgedreht wie jetzt?
Naja, es gibt Lehrer, die bis zur 10. Klasse, die wechseln heute noch die Straßenseite, wenn sie mich kommen sehen. Also, das war jetzt nicht unbedingt immer von freundschaftlichen Gefühlen geprägt. Ja? Ich habe jedes Jahr 1-2 Klassen an der Tafel bekommen. Ordnung, Disziplin, Ähnliches, weil ich immer alles vollgemalt habe. Meine Bücher, meine Hefter und so. Ich musste auch mal beim Schulappell vor der ganzen Schule mich hinstellen. Und da sollte ich ausgelacht werden, weil der Direktor gesagt hat, der will mal Künstler werden. Ja? Da hat aber keiner gelacht. Gelacht haben die erst, nachdem ich wieder in die Klasse zurückstand. Und haben dann die Lehrer vorne ausgelacht. Und zwar alle, wie auf Kommando. Das war toll. Also, das hatte schon was.
Kommen manchmal heute Lehrer auf dich zu und sagen, Mensch, toll, haben wir immer schon mal gewusst, dass du mal ein großer...
Ja, also eins wäre, ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Verzweiflung ist, ob die auf ein Spenderorgan hoffen oder nicht, aber es gibt wirklich welche, die wechseln die Straßenseite. Ja? Die haben das nicht verkraftet, so richtig.
Jetzt hast du ja selber 5 Kinder?
Nein, ich habe 4 Kinder. 4.
Ja? Okay, jetzt hast du ja selber 4 Kinder?
Ja, von 2 Frauen, ja.
Worauf achtest du bei der Erziehung deiner Kinder? Was ist dir wichtig?
Also wichtig ist, dass sie ihre Kreativität ausleben. Ne? Dass sie zum Beispiel die Nintendo Switch oder die PlayStation 4, ja? Die würde ich denen dann nicht verbieten. Die steht meinetwegen in der Ecke. Ja? Wenn du es aber schaffst, so interessante Themen vorzuleben, dass die Kinder regelrecht vergessen, dass sie dieses Ding haben. Das ist spannend. Ja? Und das mache ich jetzt gerade mit meinen Kindern. Also jetzt hat sie das mal rumstehen, ja? Und spielt nicht damit. Herrlich. Ja? Weil wir Bilder malen, weil wir rausgehen und irgendwelche Sachen bauen oder so. Und das ist eben wirklich toll. Ja? Das ist großartig.
Für Kinder hast du auch ein Buch geschrieben, womit du jetzt gerade auf Lesereise gehst, nämlich ein Wendebuch. Wie kam das denn?
Ich dachte eben, wenn dann irgendwann alle Zeitzeugen weggestorben sind, dann musst du ja irgendwie der nächsten und übernächsten Generation erklären, was war denn die DDR, warum ist denn eine Mauer gebaut worden, warum ist sie denn umgefallen? Ja? Das ist ein echter Hust, der hier entsteht. Ja? Verrückt.
Ich weiß nicht, was das ist.
Naja,
das sieht aus wie ein Fisch.
Das musst du vielleicht mal deuten lassen. Der Psychologe wird entweder sagen, sehr gesund, oder du wirst gleich eingewiesen.
Deine Inspiration,
ja, okay.
Jetzt male ich auch schon.
Ich hoffe nicht, dass ich dich im Wahnsinn treibe. Ja?
Wir wollen
das
heute ich bin nicht schon.
Ach so, na dann.
Ist kein Problem.
Nein, also es ging darum, wirklich die Geschichte zu erzählen, dass Eltern ihren Enkeln und Urenkeln so ein bisschen die Geschichte näher bringen können, was sie da war. Denn in der Schule wird das in einer Unterrichtsstunde behandelt. Und seitdem Greta der Meinung ist, dass Freitag überhaupt kein Unterricht mehr ist. Ja? Dieses
Fällt die Stunde auch noch aus.
Dieses leicht verwirrte Görda aus Schweden. Ja? Verrückt eigentlich. Ja? Das ist bedauerlich. Denn Lehrer, ja, sind im Grunde genommen sehr oft, also nicht alle, man darf nicht pauschalisieren, aber sehr oft sind sie krank und bereiten sich auf ein Burnout vor, haben Burnout, sind zu einer Weiterbildung. Also der Unterrichtsausfall ist sowieso schon wahnsinnig, ja, und auch durch den Lehrermangel. Und wenn du jetzt sozusagen Freitag alle Unterrichtsstunden streichst, hast du den Stoff nicht behandelt. Du bist sozusagen wirklich wochenlang nicht in der Schule, wenn du das mal hochrechnest. Mhm. Ja? Und ich weiß auch nicht, was diese Klimademos dann sollen, wenn dann Jugendliche mit dem Sterni in der Hand irgendwo rumstehen und sagen hier Fridays for Future, da bin ich bescheuert. Die sollen in die Schule gehen und sollen Dinge entwickeln, die die Welt lebenswerter machen und spannender machen. Eigentlich lebt es von Innovation. Das ist genauso, wenn hier sozusagen die Spuren im Südraum jetzt auf eine Autospur verringert wird. Hätten sie eine Hochbahn gebaut oder eine Seilbahn oder irgendwas, was sozusagen ein alternatives Verkehrsmittel ist, dann wären die Leute automatisch umgestiegen. Und du kannst nicht die Straßen absperren und sagen, jetzt fahrt mal keine Autos mehr. Ja? Auf der anderen Seite wird verlangt, dass du flexibel bist als Arbeitnehmer und möglichst jeden Job annimmst. Es gibt aber gar keine öffentlichen Verkehrsmittel von bestimmten Orten. Da fährt nichts.
Ja, stimmt.
Und das ist da verrückt.
Schon gar nicht am Wochenende.
Deswegen musst du eben gesund bleiben und bis zum Schluss eben laufen, rennen, Fahrrad fahren. Ja? Oder früher mit dem Handkarren irgendwo losziehen, ja? Die Rüben sammeln. Und wenn es dann eben an der Stunde ist, wo du das nicht mehr kannst, dann hast du entweder liebe Verwandte, die das machen, oder du legst dich eben aufs Feld und gehst dann zum Herrn. Wie der Indianer. Ja? Der hat sich auch dann hingelegt und ist dann sozusagen zum Herrn gegangen.
Ich war aber jetzt gerade bei deinem Kinderbuch. Du hast mir eigentlich die Frage beantwortet, wie du da drauf kamst, das zu machen.
Klar. Ja, mit meinen eigenen Kindern.
Ach so.
Weil die mich mal gefragt haben, was ist denn die DDR gewesen? Da dachte ich, ne, jetzt kannst du es noch erklären. Das Problem ist ja, wenn die Generation, jetzt ist ja 30 Jahre her, ist ja eine Generation schon weg. Und viele können ja damit 80, 90 gar nicht mehr authentisch erzählen. Ne? Wenn der Alzheimer kommt oder so, dann ist die Geschichte ja weg. Das ist besser, du hast sie vorher aufgeschrieben. Das ist total blöd, ne?
Vom Alzheimer bist du ja noch eine Weile. Solange wie man für etwas begeistert ist, gibt es keinen Alzheimer.
Ja, von was könnte man denn begeistert sein?
Von deinen ganzen Projekten, die du
weltweit hast. Nur gut, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ja.
Was ich ja bei dir gut finde, ist, du hast mir mal vor Jahren erzählt, du bist so 11 Monate im Jahr damit beschäftigt, Sachen zu malen, mit denen du Geld verdienst, und dann packst du aber für 4 Wochen so in der Regel deine Sachen und unterstützt Projekte irgendwo in Afrika, malst dort in der Schule, bringst den Kindern dort das Malen bei.
Ja, das habe ich also jetzt auch durchgezogen. Wir haben in Russland, im Ural, haben wir sogar das Völkerstadtdenkmal nachgebaut. 4,50 Meter hoch aus Aluminium. Und dort war der Ort Leipzig im Ural, also hinter Tschelabinsk, wirklich in der Steppe, da wo nichts mehr ist, an der kasachischen Grenze. Das sind also vor 200 Jahren 50 Leute losgezogen zur Völkerschlacht, zu Fuß, 5000 Kilometer, haben in Leipzig gekämpft und haben dann zwischendurch an ein paar anderen Schlachten teilgenommen, sind auch 2 Winter ins Land gegangen. Und trotzdem sind von den 50, 36 zurückgekehrt. Das ist doch eine Wahnsinnsquote. Heute bei der Bundeswehr, ja, da läuft so eine Lusche 30 Kilometer, ja, und fällt tot um, ja, weil es einen Energy-Trink getrunken hat. Das ist so, was das für eine Jämmerlichkeit teilweise ist. Ja. Aber naja, die Leute sind eben nicht mehr gewöhnt. Das ist eben ganz, ganz schrecklich. Aber ich muss auch mal sagen, ich bin natürlich gegen den ganzen militaristischen Komplex. Ja. Das ist ja schon Wahnsinn. Also Frau Kramp-Karrenbauer hat ja gerade heute gesagt, Deutschland müsste sich mehr militärisch engagieren. Ich weiß gar nicht, was das für ein Scheiß soll. Ja? Der einzige Krieg, der für Deutschland Sinn machen würde, wäre doch, wenn wir die Schweiz überfallen und uns das Nazi-Gold zurückholen. Das wiederum könnte man dann in Afrika verteilen, um den Hunger zu beseitigen. Ja? Also nicht, dass dann jemand egoistisch denkt, der baut sich davon eine Villa. Aber das zum Beispiel, ja, da kommt gar keiner drauf. Das wäre so einfach.
Erzähl,
wir können jetzt mit der Bahn hinfahren in die Schweiz. Da würde gar keiner gucken, dass es ein Krieg ist. Ja? Dann gehst du die Tresore ausräumen und dann wäre die Sache auch schon wieder beendet, ohne dass Blutvergießen stattfindet. Aber naja.
Erzähl doch mal ein bisschen von Afrika mit den Kindern.
Also Afrika ist deswegen eigentlich spannend, oder gerade in Äthiopien, wo ich jetzt schon 5-mal war. Die sind, obwohl sie wenig haben, fröhlich. Ich war da auch in Slums gewesen, wirklich, da haben die Leute eine Decke zu 4 zusammen, ja, und waschen sich immer die Sachen aus, die sie am Tag anziehen und hoffen drauf, dass sie irgendwann mal wieder ein neues T-Shirt kriegen, wenn das eben so große Löcher hat. Und trotzdem sind die lebensbejahend und fröhlich und glücklich, ja?
Ja.
Und wenn man die Leute hier anguckt, die alles haben, die immer nur noch mehr wollen und noch einen Gin Tonic in sich reinschütten und noch eine Party und ähnliches und so, das ist natürlich alles völlig verrückt. Also ich glaube, dass die Würdigung des Lebens hier teilweise völlig in den Hintergrund gerückt ist. Ja? Und das ist also schon spätrömische Dekadenz, wie mein früherer Freund Westerwelle immer sagte. Der hatte damit recht.
Aber du lebst ja auch nicht gerade auf kleinen Fuß. Du hast ja gerade die Brikettfabrik gekauft in Borna mit einem riesen Schornstein. Ein Atelier, gut, das sehe ich noch ein, 550 Quadratmeter groß,
ja,
um dich dort auszutoben. Aber auch die Wohnung hat ja mehrere Etagen und ist hat so einen Loftcharakter und so.
Na, ich dachte, ich baue mal in eine Wohnung aus, ja? Wo alle Kinder Platz haben und Familie und so. Und, ja, naja. Aber bei meinem Glück ist es eben so, wenn das Haus fertig ist, verändert sich dann immer was. Tja, und jetzt habe ich beim Kaufland in Borna so einen Zettel hingehängt, so einen Kennenlernzettel, ja, dass ich eben eine neue Frau suche, nach 2 großen Enttäuschungen. Die einzige Bedingung ist, möglichst noch eigene Zähne, Abitur und Diplom. Haus ist vorhanden und müssen wir mal gucken, was da passiert. Also mal sehen.
Du kannst doch Paar shippen.
Ja, also, ja, ist klar. Ich weiß schon.
Hallo. Oder Tinder oder wie das
ja, heißt. Klar.
Aber nein, für sowas hast du keine Zeit, oder?
Ich würde noch drunter schreiben, ja. Nur ernsthafte Zuschriften erwünscht. Nee, also, ein Bekannter von mir sagt, wahrscheinlich kann man mit Frauen auf engstem Raum nicht zusammenleben. Die Biester sind doch so anders, ich weiß es nicht. Ne? Wenn es der Herr will, dann wird sich das irgendwie ergeben.
Mit Männern aber kann man auch nicht zusammenleben.
Was soll denn das heißen? Ich habe immer Blumen mitgebracht und war freundlich und so. Und trotzdem gehen manche Dinge im Leben schief. Ich weiß auch nicht, warum. Ne?
Du hast vorhin erzählt, du hast in der Psychiatrie gearbeitet. Das war ja vor deinem Studium, oder?
Ja, 4 Jahre in 3 Schichten. Ich habe das auch gelernt. Pfleger in der Psychiatrie, das ist schon spannend. Deswegen kann ich auch mit Mitmenschen ganz gut umgehen. So, ne? Also gerade wenn jemand mit Uniform auf mich zukommt. Damals, als sie mich immer mitgenommen haben, die Stasi und die Volkspolizei, da fing das irgendwie an, da war ich 18, 19, dass ich also Leute in Uniform nicht ernst nehmen kann. Und wenn mich jetzt irgendwie mal so ein Polizist anhält, ich muss mir echt immer das Lachen verkneifen. Der kann ja auch nichts dafür, aber ich meine, ist eben schwierig. Ja? Jetzt in Hoyerswerda zum Beispiel, ja, so ein Fall. Da kommt eine Frau und sagt, sie will bei mir ein Praktikum machen. Müsste mal um die 50 sein. Ne? Und dann malt die so ein bisschen mit rum und sagt, ja, ich würde gerne hier eine Woche mitmachen. Sag ich, gut, mach sie mit. Und dann erzählt die so, ja, mein Mann hat eben passiven Selbstmord begangen. Und ich sagte, der passive Selbstmord war der Polizist. Und dann sagte ja. Und der war so im mittleren Dienst, das war immer sein Traumjob. Und hat dann aber gemerkt, dass er nicht aufsteigt. Und da war dann der innere Antrieb weg. Dann hat er nur noch gefressen und ist an Diabetes 2 irgendwann in der Küche neben ihr stehend tot umgefallen. Ne? Also er hat sich sozusagen passiv zu Tode gefressen. Ne? Und das ist eigentlich schon völlig verrückt. Ne? Und da, aber die hat zum Beispiel ihr Lebensglück darin gefunden, dass sie eben zu Jesus und dem Herrn gefunden hat. Ja? Also auf eine ganz eigene Art. Und da können Sie denken, ne? Ist ja toll. Und die versorgt mich jetzt jeden Tag mit dem religiösen Spruch. Ich muss sagen, also es tröstet.
Wie ist das überhaupt, wenn du jetzt so ein Großprojekt anfängst, so ein Riesenhaus, was über mehrere Wochen geht? Stehst du da alleine an der Wand und malst oder holst du dir Leute,
Moment,
die mithelfen?
Im Moment, dadurch, dass meine familiäre Situation ein bisschen schwierig ist, bin ich ganz froh, wenn ich bei Minusgraden auf irgendeinem Gerüst stehe, weil man hofft immer, dass man festfriert und irgendwie umfällt. Also keine Ahnung, also ich hole mir immer eine lose Truppe zusammen. Es gibt ein paar, die sind immer mal dabei und es gibt auch ein paar, die kommen eben dazu. Ja, keine Ahnung. Aber man kommt auf jeden Fall, wenn man jetzt arbeitet, über das eine oder andere besser hinweg, als wenn man sozusagen zu Hause die Wand angucken würde. Das wäre ja Wahnsinn. Echt verrückt.
So, jetzt hast du nur also dieses Riesenatelier, 550 Quadratmeter groß, da steht ein Panzer drin und deine riesigen Gemälde und deine ganzen Skulpturen und sowas. Das könntest du doch auch vermieten oder irgendwie Events damit machen?
Ja, nee, wir machen ja auch Events. Alles gut. Ja, ich habe jetzt ein paar Leute, die kümmern sich mit rum und keine Ahnung. Also es wird auf keinen Fall leer stehen. Ja. Ich dachte, da im Südraum so ein bisschen was zu tun. Es ist natürlich traurig, dass es eben nicht für das genutzt werden kann, für das ich es eben gebaut habe. Ich habe 3 Jahre wirklich jeden Tag in dem Ding gebaut, weil ich dachte, das machst du für die Familie. Und das Haus ist fertig, ja, und die Frau zieht aus. Das ist natürlich völlig verrückt. Aber naja, was soll man dazu sagen? Das ist eben, weil ich am 13. geboren bin. Ja? Es gibt so manchmal Verkettungen von Unglück, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Ja, da lachst du drüber. Vor 1,5 Jahren gab es diesen bescheuerten Orkan Frederike, ja? Da geht der normale Mensch nach Hause, macht seine Tür zu, sagt, was soll denn passieren? Ja? Und ich bin eben, habe mein Kind abgeholt in Bonn da bei diesem Kindergarten und fahre an meine Fabrik ran, steige aus, 1, 2, 3, dann fliegt eine Stahlplatte auf mein Auto und zerstört es vollständig, also total Schaden. Mir ist sogar ein leichtes Trommelfell geplatzt, also ich habe nur mein Kind an mich gedrückt, das hätte uns auch erwischen können, ja? Sag, Mensch, Micha, du hast dann totales Glück, dass es dich nicht erwischt hat. Ich sage, wo ist denn das Glück? Ja? Ist das dann doppelt bei den anderen? Ich habe mir 18 Autos dort geparkt, meins war das 19. Ja? Und an den 18 anderen Autos war kein Staubkorn, kein Kratzer, nichts. Aber meins war eben total zerstört. Ist sozusagen wie ausgeschnitten. Ja? Die standen noch kreuz und quer und ich stand eigentlich gerade zur Straße. Also richtig schön, wie der Deutsche im Park. Ja? Und mich hat's getroffen. Und das war ja so, die Stahlplatte, die ist ja nicht einfach draufgefallen, sondern unter der Stahlplatte war auch noch ein Stahlprofil und hat durch die Motorhaube den Motorblock gespalten. Das ist einfach, das kann doch kein Zufall sein. Ja? Und vor einem Monat, bevor das passiert war, war mir eine Frau hinten reingekracht vom Edeka. Da darf man auch nicht vorbeifahren, wahrscheinlich, keine Ahnung. Und in so einem alten rostigen Toyota, den die gar nicht mehr reparieren lassen hat, den hat die gleich zum Schrott gefahren. Und da kommt die Polizei und da sagt die, ja, der Mann ist mehrere Stunden rückwärts hier im Block gefahren, bis er mich getroffen hat. Und da war mein Kind neben mir, die kleine Ellie, und sagt dann so, Papa, ich glaube, die Frau ist verrückt. Ich sage, ja, ich glaube auch, dass die Frau verrückt ist. Aber, naja. Und da war es gerade repariert. Es war 3 Tage repariert, dann kommt die Stahlplatte, macht einen total Schaden draus. Ja? Also das ist also wirklich verrückt. Ja? Aber das reicht noch nicht. Ich hatte den Schaden meinem Anwalt gegeben, den ich schon seit 20 Jahren kenne. Ne? Und habe gesagt, hier, komm, wickel das mal ab. Ich habe echt keine Zeit, weil ich noch ein anderes Projekt hatte und alles Mögliche. Ja, mache ich. Ich kriege den Tag, nachdem die Stahlplatte mein Auto endgültig zerstört hat, einen Anruf von der Autowerkstatt. Mensch, Micha, du hast doch jetzt das Auto abgeholt und so, die Rechnung ist nicht bezahlt. Ich sage, das kann doch gar nicht sein, das habe ich doch alles abgetreten, das hätte doch längst bezahlt sein müssen. Da hat mein Anwalt, den ich seit 20 Jahren kenne, das Geld veruntreut und hat es auf den Kopf gehauen und hat mich angelogen, er hätte die Autoreparatur bezahlt. Also das bedeutet, du bezahlst dann die Autoreparatur, hast kein Auto, weil das frisch reparierte Auto gerade zerstört ist, ja, Und kriegst dann noch extra von dem Anwalt eine Rechnung über weitere 11.000, weil er sich gesagt hat, Mensch, das war ja ziemlich einfach, jetzt könntest du mal noch irgendwelche Mandate abbrechen, die du zwar nie gemacht hast, aber als Anwalt kannst du es ja mal versuchen. Und das ist sogar zu einer Gerichtsverhandlung gekommen. Und ich sitze in der Gerichtsverhandlung, da kommt der Richter rein, er begrüßt erstmal meinen ehemaligen Kumpel und Anwalt. Mensch, es war doch vorgestern schön, wie wir einen Rotwein getrunken haben. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie so eine Verhandlung dann ausgeht. Du hast nichts falsch gemacht, hast niemandem was weggenommen, lügst doch nicht. Und dann musst du dich mit so einer Scheiße auseinandersetzen. Das ist schon unglaublich. Ne? Und dann zweifelst du natürlich schon so ein bisschen am rechtsstaatlichen System, weil es kann nicht sein. Ja? Wenn du hier ein Schwein bist in dem Land und du fängst es richtig an mit dem richtigen Anwalt, dann kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja? Und wenn du halbwegs nur arbeitest, immer Steuern zahlst und für deine Kinder da bist oder so, dann wirst du im Endeffekt nur verarscht. Das ist zum Kotzen. Ja? Und da hauen viele Sachen nicht hin. Das ist wirklich irre.
Was machst denn du als Ausgleich? Ich meine, ich erlebe dich hier dauerwütend.
Ich trinke Kaffee.
Okay, ich trinke Tee.
Also, das Tolle ist ja, ich habe ja keine Arbeit, ja. Das ist ja Bestimmung. Ja. Mhm. Viele sagen, ja, Michael, du bist ein ganz schlimmer Terrorist. Du malst immer Menschen auf Häuser und damit demütigst du und zerstörst du andere Menschen, die das dann angucken müssen. Ja, so ähnlich kannst du es sehen. Also das ist einfach der gemalte Terroranschlag.
Wie hast du denn das eigentlich gemacht in Leipzig in der Karl-Liebknecht-Straße mit diesem Haus?
Das war ja heimlich.
Ja, eben.
Wir hatten das doppelt abgeplankt, weil ich keine Lust hatte, mit dem Denkmalschutz zu diskutieren. Ich habe das Ding knallbunt angemalt. Und da sind auch Zufälle zusammengekommen, die waren eigentlich mal positiv. Also man hat ja nicht nur Pech im Leben, ja. Ich wusste, dass an der Ecke der Denkmalschutz niemals Ja gesagt hätte. Das hätten die einfach nicht gemacht. Und die Frau Tiefensee, damals war sie noch die Frau von unserem amtierenden Bürgermeister Tiefensee, die hat im evangelischen Schulzentrum gearbeitet, bei meiner mittleren Tochter Charlotte als Klassenlehrerin. Und das war immer der Nachhauseweg. Und wir haben das abgerüstet früh. Mittags ist die dann nach Hause gegangen und mit Einweihung und drum und dran. Und nächsten Tag sind Künstler, Architekten, Leute, die mich schon immer auf der Liste hatten, zum Tiefensee ins Büro gestürmt und haben gesagt, ja, der hat sich darüber hinweggesetzt. Die Ecke, die muss sofort übermalt werden. Grau, schwarz, rot, scheißegal. Hauptsache, die Malerei kommt da weg. Der kann nicht seinen Residenzfall einfach so in der Stadt schaffen. Das war 2000 damals. Hm. Und da hat der Tiefensee einmal in seinem Leben was Richtiges gemacht. Ja? Da hat er gesagt, wissen Sie was? Ich hatte gerade Stress mit meiner Frau die letzten 4-5 Tage. Und die hat mich an die Hand genommen. Und da sind wir da hingegangen und gesagt, ihr gefällt das. Weil sie das auf dem Nachhauseweg gesehen hat. Es war immer ein kaputtes, ekliges Haus. Es war grau, es war kaputt, es war völlig verfallen. Und jetzt ist es bunt. Und jetzt kann ich Ihnen eins sagen. Ehe ich mich mit meiner Frau anlege, wegen so einem Haus, ja, da bleibt das. Da hat es einmal im Leben, hat der Herr Tiefensee gesagt, es ist sensationell. Also ich würde ihn jetzt nicht wählen, ja, ist ja jetzt ist auch rundherum auch furchtbar und schrecklich und was von der Partei und so, aber es ist Wahnsinn, ja. So.
Und so funktioniert das wahrscheinlich überall, ne?
Du hast ja überall deine Marken abgesetzt. Du brauchst den Präzedenzfall auf das eine, ja. Aber es gab ja noch den anderen Fall in Sebnitz. Da ist ja 2001 war das, glaube ich, gewesen. Da habe ich das Projekt dann durchgezogen, da ist ja 99 der kleine Kandelberg-Junge ertrunken. Und da hat auch die Bild-Zeitung getitelt, 50 Neonazis ertränkten Asylbewerberkind und ein ganzes Dorf schaut weg. Das ist das Todesstoß für die Tourismusregion gewesen. Das war ganz schlimm. Die Hotelbuchung ging um 90% zurück. Keiner wollte mehr Firmen aus Sebnitz einstellen.
Heute verbindet man Sebnitz
damit dabei.
Ja, verrückt. Stimmt das ja noch nicht mal. Also
naja, aber, nicht mal ansatzweise. Ja, na klar, aber das ist natürlich auch eine Verkettung von blöden Sachen gewesen. Mhm. Ja, die Öffentlichkeitstante von dieser kleinen Stadt, die hat sich wegen dem Stress erstmal krank gemeldet. Da sind die ersten 3 Tagen alle möglichen Anfragen gekommen, die hat gar keiner beantwortet. Mhm. Und dann hat sich das hochgekocht. Dann sind dort Filmteams gekommen und dann haben die tatsächlich ein paar Bekloppte gesehen, die da rechtsradikal waren und die haben sie dann natürlich verfolgt. In einer Trainingshose, in einer komischen Bomberjacke. Mhm. Und die wurden dann ständig, ja, gucken Sie mal hier, die ganzen Nazis und so. Mhm. Die haben ein riesiges rechtsradikales Problem, ja? Aber es gibt da nicht nur Nazis dort. Es gibt auch engagierte Leute, die sagen, also es langt. Mhm. Und da habe ich also in meinem Atelier gesessen am Brühl und da kommt ein Herr rein mit einer Brille, lass den mal so Mitte 40 gewesen sein. Ja, Fischer Art, Sie sind der Einzige, der uns retten kann. Und ich sage so als Scherz zu ihm, ja, wenn Sie nicht der Bürgermeister von Sebnitz sind, dann können wir das sofort machen. Und da sagt er zu mir, ich bin aber der Bürgermeister von Sebnitz. Ich sage, oh Mensch, Herr Ruck, ist ja schrecklich. Sie kennen mich wohl. Ich sage, ja, ich habe hier gerade einen Artikel gelesen, dass bei Ihnen nur Nazis rumrennen und dass Sie kleine Kinder ertränken. Ah, das ist nicht wahr und das ist schlimm. Also, können Sie denn nicht an irgendeinem frisch sanierten Haus was dran malen? Bezahlen wir ihn gut und irgendwie mitten am Markt und so. Ich sage, nee, passen Sie mal auf. Gucken Sie nach einem völlig kaputten, hoffnungslosen Haus. Da komme ich dahin mal für ein halbes Jahr. Dann saniere ich Ihnen das, mal das bunt an, wir machen jugendgerechtes Wohnen rein und dann schauen wir mal. Jetzt denken Sie mal kurz nach. Wo ist denn das Objekt, wo Sie keine Hoffnung haben? Also es gibt immer so eine Ecke in der Stadt, wo einfach keine Fördergelder, das ist eben blöd, ne? Und er sagt, ah ja, dort unten an der Sebnitz, ja, da so eine Ecke. Verfallen und schlimm und wo noch komische Leute drin und so, das wollte man schon immer mal anfassen, aber das kriegt man irgendwie nicht, ja. Ich sage, ne, genau das Ding. Hm. Und da bin ich dann nach Berlin gefahren, habe also von Friedrich Springer da Fördermittel noch geholt. Die haben was mit reingeschmissen, weil die Bildzeitung da wirklich überzogen hat mit der Berichterstattung. Und dann hatte Ingrid Biekenkopf sich das ein bisschen auf die Fahne geschrieben und gesagt, ja, Fischer Art, bei irgendeinem Empfang. Wenn mit dem Projekt noch was hakt, da rufen Sie mich an. Und hat sie mir irgendeine Nummer aufgekritzelt auf so eine Visitenkarte von ihrem Mann. Ja. Die hat also Kurt Biekenkopf weggestrichen und hat Ingrid drauf geschrieben, ja, weil sie eigentlich eine Ministerpräsidentin war. Gehe ich also mit allen Projektunterlagen nach Pirna zu Herrn Schäffler und Herrn Seidel hießen die, glaube ich, die waren dort vom Denkmalschutz und wollte mir dort einen Stempel abholen lassen. Alles war klar, Fördergelder waren klar und so. Ich wollte eigentlich eine Woche später anfangen. Und da stehen die zwei Heinis da und dann war so eine Karte von der Sächsischen Schweiz. Dann nahm der einen Eddingstift und malte so einen Riesenkreis drum und sagte so, so Herr Fischer-Arzt, innerhalb dieses Kreises werden Sie niemals einen Hausbund anmalen. Das können Sie knicken. Das ist nämlich die Sächsische Schweiz und da kommen Sie mit Ihrem Bunten, das machen Sie einfach nicht. Ich sage, haben Sie eigentlich mal mitgekriegt, dass Sebnitz und die gesamte Sächsische Schweiz ein Riesenproblem haben? Und wenn wir hier nicht irgendwelche Zeichen setzen, die farbig sind, dann wird alle Welt weiterhin darüber berichten, was hier für Nazis rumrennt. Begreifen Sie denn das nicht? Ist Ihnen ganz scheißegal, ob in Sebnitz in der vierten Seitenstraße weg vom Markt ein Haus bunt wird? Da steht auch nichts drum. Ne? Das ist einfach, ja? Nö. Das war, weil wirklich, ich war eigentlich bis dahin total erfolgreich, wir kriegen es irgendwie hin und so. Und ich sitze dann, also ich fahre im Auto, nehme mein Telefon und rufe irgendwie diese Nummer an, die mir Ingrid aufgeschrieben hat, weil als letztes, ich dachte, das gibt's doch nicht, ja. Ich rufe also in der Staatskanzlei an, da geht eine Frau ran, ja, hier, Ministerpräsidentenbüro, ist da Frau Biekenkopf, sind Sie's? Und die so, na wer denn sonst? Also da hat die einfach dort das gesamte Regiment geführt. Wahrscheinlich hat sie ihren Mann eingesperrt oder unterm Schreibtisch gesagt, Kurt, Knie nieder. Egal. Und hier sage ich dann, ja, hier, da, mit dem Projekt sieht es im Moment nicht so gut aus. Ach nee, erzählen Sie mal. Ich sage, ja, hier, da, Seidel und da, Schulze, da von Denkmalschutz Pirna, von dem Amt, die haben gerade das Projekt gecancelt, abgelehnt. Und wenn ich den Stempel nicht habe, kann ich morgen die Gerüste nicht bestellen. Das war's. Also ich bin ehrlich gesagt entsetzt, weil ich auch die Farbe schon bezahlt hatte. Ich bin ja echt in Vorleistung gegangen für das Ding. Ne? Und da sagt die, aha, naja, vielleicht kann ich da morgen vormittag, na, ist ja auch egal. Früh, also eine Minute vor um sechs, klingelt mein Telefon. Ja, hallo, hier ist die Denkmalschutzbehörde in Pirna. Da seid ihr, wir haben ja gestern miteinander gesprochen, das war ja ein Riesenirrtum. Wir haben natürlich alles schon abgestempelt, das kriegen Sie genehmigt. Und Sie können auch fünf Häuser, die können in jeder Stadt. Wirklich, wir würden Sie da unterstützen. Und Sie kriegen von uns noch 50.000 noch dazu, dass Sie einen Keller trocken legen können und so. Ich sage, ja, das ist ja verrückt. Ja, wo wollen Sie denn jetzt die Unterlagen hin haben? Sollen wir nach Leipzig kommen, nach Sebnitz oder auf einen halben Weg? Oder wollen Sie nochmal vorbeikommen auf einen Kaffee und so? Sondern wir treffen uns in Sebnitz, alles klar. Gleich Gerüst bestellt und losgelegt. Ne? Und irgendwie einen Monat später treffe ich dann Ingrid auf so einen Empfang. Und da sage ich dann so, da sagen Sie mal, Frau Biekenkopf, was haben Sie denn eigentlich mit diesen zwei Denkmalschützern da in Pirna gemacht? Und die so, die habe ich erstmal angerufen und habe gesagt, wissen Sie was, Ihre Behörde wird stillgelegt. Sie werden entlassen, ja, wir legen das Amt zusammen, Sie gibt es einfach nicht mehr. Und Sie kriegen auch keine Ausgleichszahlung, Sie werden einfach entlassen. Und irgendeinen Grund werden wir schon finden, das war's. Und da sind die dann doch ein bisschen in Bewegung gekommen. Ja, ist doch verrückt, oder? Ja, also das war die eine sinnvolle Tat von Frau Biekenkopf.
Also du hast Freunde, aber du hast auch die dir ständig Steine in den Weg legen wollen.
Ja, in Delitzsch zum Beispiel, da war es auch der Denkmalschutz und so. Ne? Ich sage, Mensch, aber es kann doch nichts Besseres sein, als wenn meine Ecke ein bisschen aufbricht oder so. Gerade, das unterstützt doch eher ihr tolles Rathaus mit der barocken Fassade. Und so. Das ist doch Wahnsinn, das ist eine Ergänzung. Ja? Und jetzt ist dann eine glatte, hellgelbe Fassade dran, Wärmeschutz. Das sieht scheiße aus. Ja? Das finden wir alles im Kotzen. Und für den Typen, der das Haus saniert hat, ist ja noch blöder. Der hat den Mieter für die Ladenzone. Da geht jetzt keiner rein. Niemand wird in den Laden gehen, weil es ein nichtssagendes, hässliches Eckhaus ist. Es bleibt leer und er wird bereuen, dass er an Delitzsch investiert hat. Schön blöd. Aber egal. Man kann sich alle retten.
Hast du jetzt eigentlich gemalt?
Was auch nicht. Der würde dir hier so einen Blumenstrauß geben.
Ach so, es war ein kleiner Blumen. Ach so, ein ganzer.
Was heißt denn hier ein kleiner Blumen? Also, typisch Frau. Weißt du, man kann euch Häuser bauen, man kann euch die Einrichtung schenken, man kann drei Jahre lang irgendwas aufbauen, ja, dann wird aber noch gesagt, du pass auf, ich geh jetzt doch. Also es ist immer dasselbe. Hm?
Ich kann es ja ein bisschen bunt machen.
Ja, ich weiß ja. Also ich hoffe ja sehr auf den Zettel bei Kaufland in Bonner, dass ich da doch jemanden kennenlerne bis Weihnachten.
Ja, aber vielleicht hilft dir auch unsere Sendung. Du kannst dich ja mal kurz beschreiben.
Ach so.
Ja. Ach, wenn du jetzt eine Annonce aufgeben würdest.
Eine Kontaktannonce?
Ja, wie würde die lauten?
Ich glaube, das also das Wichtigste wäre wahrscheinlich Toleranz, ja, gegenüber doch der vielen Arbeit. Und es müsste jemand sein, der ein bisschen Kultur im Herzen hat, der gerne mal nach Sanssouci fährt oder Koblenz sich irgendwelche alten Burgen und Sachen anguckt. Und bei mir zum Beispiel, wenn ich in alten Gebäuden bin, da sehe ich immer so, wie vor 600, 700 Jahren die Leute da rumgerannt sind. Es bildet sich immer so ab. Ne? Und ich reise auch sehr viel Peru, Angkor Wat, in Kambodscha und so. Also es müsste ein Mensch sein, der
interessiert es einfach.
Ja, der interessiert es, genau. Und zum Beispiel habe ich in dieser Fabrik auch eine Bibliothek eingebaut, ja, der vielleicht tatsächlich auch mal die Bibliothek betritt und mal ein Buch mitliest oder dass man sich über Literatur unterhält oder Neuerscheinungen oder ähnliches. Ja. Das ist in der heutigen Zeit, ja, bei den Möglichkeiten, die das alles gibt, wird das gar nicht genutzt. Ja. Die Leute können im Internet alles Mögliche angucken und gucken dann doch nur irgendwelchen Plunder. Wahnsinn eigentlich. Also sowas zum Beispiel, ja. Aber ich glaube, bei meinem Glück gebe ich lieber keine Annonce auf, weil ich kann
haben ja nicht wir noch, ja nur gerade gemacht.
Ich kann ja nicht noch ein Haus bauen. Also es müsste wirklich jemand sein, der nicht ein Haus geschenkt kriegen will.
Eine, die ein Haus hat, ne?
Gut wäre es, wenn sie eine Einrichtung hätte und Einrichtungsgegenstände. Zum Beispiel sowas wie ein Teller oder eine Gabel oder ein Glas oder eine Tasse.
Das ist
zum Beispiel,
alles das mitgenommen,
ja,
oder?
Naja, da ist ein bisschen was weg gewesen. Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Bekannter von mir sagt, Michael, ohne dich, ja, wäre ein Kala, da wird das Band stillstehen. Die müssen einfach neue Tassen produzieren. Das ist doch alles gut. Es gibt immer was Positives, ja.
Ja. Du, warte mal, ich male ja gerade auf deinem, was ist denn das eigentlich, Skizzenbuch?
Ja, ja, ich war gerade in Vietnam, da habe ich da so ein paar Sachen aufgemalt. Mhm. Das ist übrigens eines der zukünftigen Projekte dort in Vietnam, dass ich da einen buddhistischen Tempel ausmalen kann. Das wird wirklich eine schöne Sache.
Das heißt, du hast immer irgendwie so ein Buch unterm Arm und ja, du fotografierst nicht, sondern du zeichnest.
Ich vergesse wirklich manchmal im Urlaub zu fotografieren. Ich mache ja nie Urlaub, ich arbeite immer. Sondern ich zeichne das dann hier rein. Mhm. Und von dem mache ich dann ein Foto vor der Kulisse und stelle das auf Facebook. Da kann ich nämlich auch dem Finanzamt beweisen, ich war dort und habe gemalt. Das wird dann als Finanzamt tatsächlich schwierig zu sagen, der ist da als Jux und Dalai gewesen.
Ist aber auch clever. Ja.
Na gut, aber als Künstler kannst du ja zum Beispiel alles absetzen. Du könntest sogar eine thailändische Massagekraft absetzen, weil du gesagt hast, die musste dort in der Ecke hinterm Blumentopf stehen, weil nur so konnte ich die malen. Weil das war eine Bildkomposition. Das könnte man wirklich so absetzen. Mhm. Ich meine, ich mache das nicht, ja. Ich lehne das ja ab aus Glaubens- und Gewissensgründen, aber man könnte es tun.
Okay, ich blättere hier mal noch so ein bisschen. Warst du hier bei so einer Tanzshow?
Nee, ich würde auch keine Tanzshow besuchen. Nee. Also, ich gehe gerne ins Kino, ins Theater und ins Gewandhaus. Das wollte ich mal noch sagen. Zum Beispiel Beethovens 9. Silvester, da gehe ich eigentlich immer hin. Mhm. Das ist toll. Ach ja, und wenn es dann doch eine Frau auf diesem Weg kennenlernen sollte, wäre das toll, wenn die Frau während des Konzertes nicht ihr Handy auspackt und komische WhatsApp-Nachrichten schickt. Das ist einfach komisch.
Du gehst doch auch in eine Sendung, hast dein Handy noch an.
Ja, das ist wohl wahr. Hm. So, ich dachte, ich habe es abgeschaltet, aber gut.
Ja, haben wir wieder Freiheit. Was ist denn eigentlich jetzt mit deinem Wendebild? Das prangerte ja seit, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren bestimmt an der Wand.
Ja, seit 10 Jahren. Hm.
Naja, gut, Hotel daneben gebaut.
Das wird jetzt zugebaut zwar, aber es gibt die Idee, dass wir es abnehmen, weil das ist auf Steinwolle gemacht. Man kann es wirklich, man könnte es retten. Aber du musst doch gucken, was machst du denn mit 3000 Quadratmeter Bild? Ja? Die eine Idee war gewesen, dass das Bild vielleicht länger durchhält als das Nachbarhaus. Und wenn es dann wieder abgerissen wird, dann sieht sich das Bild wieder in 200, 300 Jahren. Da könnten wir uns so direkt davor verabreden.
Was, in wie vielen Jahren?
Ne, 200, 300 Jahren.
So, ja.
So gesund wie du lebst, aber mit dem Tee und dem komischen Grünzeug an dem rumknabberst. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Da wird die Wurst uralt. Ja?
Ja, ich bin doch schon eine alte Seele. Naja, ich komme nicht nochmal.
Nicht?
So, na doch, einmal vielleicht noch.
Okay.
Ja.
Schön. Ist das jetzt ein Versprechen? Das ist wirklich nur einmal.
Ich weiß nicht, ob ich dich nochmal treffen möchte.
Ach so, ja, das tut mir jetzt auch leid. Ja. Ich bin ja viel unterwegs. Also.
Ja, ich weiß. Und wir sind ja zusammen Marathon gelaufen in New York und ich habe echt gestaunt, weil dein Trainingspensum war jetzt nicht so doll, aber du läufst dann trotzdem und wenn es sechs Stunden sind.
Ich bin deswegen sechs Stunden in New York gelaufen, weil ich ein angebrochenes Schienbein hatte. Das haben wir die Leute vergessen. Ich weiß auch nicht, warum der Roman bei jedem Leipzig-Marathon sich da immer noch, das ist 2008 gewesen, das heißt 11 Jahren macht er sich darüber lustig. Ja? Mhm. Ich hatte aber das Visum und ich hatte die Startnummer und dann rennst du auch mit gebrochenen Beinen. Das ist doch scheißegal. Ich bin ja kein Bundeswehrsoldat, der nach 30 Kilometern tot umfällt. Ja? Nee, da zieht man schon durch. Also
langsam wird es schön.
Toll.
Weil es jetzt farbenfroh ist, weißt
ja,
du?
Ja. Dass du das jetzt mit dem schön gesagt hast, hat sich das also gelohnt, dass ich ja vor uns 50 Euro zugenestelt habe, damit du irgendwie was Positives über die Malerei sagst. Ne?
Okay. Ja. Du, ich mach mit dir mal noch so eine Schnellfragerunde.
Ja, mach mal.
Hm? Also ich meine, es ist eigentlich egal, was ich frage, du erzählst sowieso, was du willst.
Ich habe bis jetzt
ich minutiös, hätte eigentlich heute nein, zu Hause bleiben können.
Ich habe minutiös deine Fragen beantwortet, wirklich. Ja. Das Problem ist eben, dass du das natürlich in so einem Verhörstil gemacht hast, was mich total verunsichert hat. Und manchmal bin ich eben eine Minute rausgegangen und habe geweint, aber sonst.
Ach so, okay. Ich fange mal an, vielleicht weinst du jetzt auch.
Ja.
Der 50. Geburtstag war für mich?
Das, es deutete sich an, dass sozusagen mit meiner jetzigen Frau das schon mehr oder weniger vom Boom gegangen war. Ne? Du hast zwar die Feier gemacht, aber du hast gemerkt, dass da wie so ein Beil über dir schwingt. Und das war einerseits schön, alle Freunde nochmal wiederzusehen, aber du wusstest auch, das wird ein komisches Jahr. Es war einfach, es fing im März eigentlich richtig an, dann zu kriseln und seltsam zu werden. Und ich habe zwar alles versucht, es aufzuhalten, aber manche Sachen, die sind eben, was soll man dazu sagen? Eigentlich war der 50. traurig. Vielleicht wird der 51. besser, aber es war irgendwie, es war gefühlt was komisch.
Wenn man so in der Mitte des Lebens ist, dann fängt man ja auch so ein bisschen an, Bilanz zu ziehen.
Was denn für eine Mitte? Mit 50 ist maximal ein Drittel, ja? Von was gehst du denn aus? Hör mal zu. Also ich trinke nicht, ich rauche nicht. Also man versucht sich natürlich immer selber zu überholen, ja? Mhm. Ich versuche schon mal den Polizisten zu erklären, wenn sie ihnen dann hinterherfahren, du bist zu schnell gefahren. Da bin ich gesagt, wissen Sie was? Hier liegt Schnee und Eis. Wenn ich schneller fahre, bin ich logischerweise durch die Zeitkrümmung schneller im Frühjahr, wo die Straßen wieder trocken sind und wo die Sonne scheint, da ist kein Eis und Schnee. Verstehen Sie das? Ich bin schneller wieder im sicheren Verkehrsraum. Ja, gut. Das versteht nicht jeder, aber.
Doch, ich hab's verstanden.
Ja. Bitte geh doch zur Polizei. Ich meine, das wäre so toll. Doch, du wirst dort gebraucht.
Ich mag keine Uniform.
Mhm. Ja, das macht dich ja sympathischer.
In welcher Band würdest du gerne spielen und welches Instrument?
Also ich würde gerne bei Rammstein in der Band spielen und ich würde dann gerne den Flammenwerfer im Takt bedienen. Das hätte was.
Die Pyrotechnik auch.
So ein bisschen, ja.
Okay. Welche Musik magst du oder hörst du? Hörst du überhaupt Musik beim Malen?
Na klar, also ich bin wirklich Beethoven-Fan. Ich habe von Beethoven auch alles, also mehrfach und in zig Varianten auf CD und höre also auch raus, welcher Dirigent das ist, ob es Blomstedt ist oder Chailly oder Masur. Das ist echt verrückt, diese kleinen Nuancen, weil ich da auch wirklich oft hingegangen bin. Gerade in die Neunte und so, das ist schon Wahnsinn. Also Mozart, Bach zum Beispiel höre ich auch ganz gern. Und was ich eben nicht ertrage, ist das normale Radioprogramm mit diesen ewigen Wiederholungen. Das ist also wirklich Murks. Vielleicht noch ein bisschen RSA, aber meistens Deutschlandfunk auf Autofahrten oder so, ja, wenn man doch dann irgendwie in Gedanken ist. Ja. Und dann eben 80er, so Aha meinetwegen, oder Depeche Mode, so, das geht eigentlich auch noch ganz gut.
Okay. Wo würdest du in Deutschland gern mit der Abrissbirne auftauchen?
Na, ich glaube, ich würde den Umzug der Regierungsbehörden nach Berlin, den würde ich gerne rückgängig machen. Das hat doch nichts gebracht. Ob die Vögel jetzt in Bonn lügen oder in Berlin, es hat nichts nach vorne gebracht. Ja. Man hat immer gedacht, Deutschland wächst zusammen, wenn die in Berlin sitzen, aber an sich ist das da alles lächerlich. Ja. Da hätten sie doch auch in Bonn bleiben können, das hätte man nie gefunden. Ja. Da gibt es so einen ganz komischen Abzweig von der Autobahn, da wäre es immer dran vorbeigefahren, die hätten dort, also wirklich, keine Ahnung. Naja, ich würde zumindest Teile von dem Mist, den sie da gebaut haben, wieder abreißen. Ja. Also zum Beispiel der Potsdamer Platz, den finde ich nicht gelungen. Das ist einfach alles hässlich.
Wie hättest du es gemacht?
Ich hätte ihn freigelassen. Ich hätte da einfach einen Wald wachsen lassen. Also der Potsdamer Platz, der muss so nicht aussehen. Aber egal.
Wenn du Designer bist, könntest du ja auch Hochhäuser und solche Sachen
kreieren. Ja, sicher. Der Trick bei Hochhäusern ist ja, dass die eben nicht genau gerade nach oben wachsen, sondern wie bei Gary so ein paar. Du kannst ja aus Beton alles formen. Ja? Du kannst Rundungen machen und leichte Biegungen, Krümmungen und ähnliches. Du kannst eigentlich viel mehr machen. Ja? Diese glatten Schaltafeln, ich würde sowas verbieten. Ich würde wirklich verbieten, dass 6 Geschosse gerade übereinander gebaut werden, weil es einfach zum Kotzen ist. Ich würde aber trotzdem in Neubaugebieten viele Blöcke stehen lassen, damit eben viel bezahlbarer Wohnraum erhalten bleibt. Ja? Man kann zum Beispiel da innen mit Lehm verputzen, man kann die von außen knallbunt anmalen, man kann eigentlich aus Betonplatten alles machen. Dachgärten draufbauen und ähnliches. Ja? Man kann die auch in der Form verändern. Also, abreißen ist eigentlich blöd in der jetzigen Wohnungssituation. Auch in Provinznestern, ich würde es einfach stehen lassen. Man muss nämlich auch gestartet damit rechnen, wenn in 20 Jahren der Meerwasserspiegel ansteigt, dann wird es Millionen von Umweltflüchtlingen geben und die haben einfach ein Recht drauf, irgendwo zu wohnen. Du kannst nicht einfach sagen, weil die Klima sich erwärmt, dann bleibt mal schön in der Suppe sitzen. Das kannst du nicht machen. Ja, das ist also das Ding, dass die ganze Diskussion sich sowieso dahin ein bisschen verändern wird. Ja? Also die von den Malediven zum Beispiel, die sind doch vollkommen relaxed. Ich habe überlegt, in Hoyerswerda zum Beispiel, wenn du da 20.000 Leute von den Malediven unterbringst, dann müsstest du vielleicht das Lausitzbad ein bisschen vergrößern, damit die sich auch wieder wohlfühlen. Aber das hätte doch was. Da wäre das eben nicht mehr so ein Rentnertunnel, das Einkaufszentrum dort. Da würde es eben losgehen. Ja? Das hätte schon was.
Du könntest doch im Wohnungsbau genauso, also nicht nur anmalen, sondern auch die Häuser gestalten, oder?
Ja, das mache ich. Also ich arbeite oft mit Architekten zusammen. Oh, okay. Und wenn die ein bisschen Budget haben, dann geht das schon. In Zwenkau zum Beispiel, da ist der Kindergarten 1 Meter höher gebaut worden. Innen, das ist ein ganz anderes Raumgefühl. Das ist eben nicht das gedrückte Ding, sondern in Zwenkau, diesen Kindergarten, den ich da gut angemalt habe, ist wirklich mit dem Bürgermeister damals, mit dem Emke und mit ein paar anderen Leuten, die haben einfach weitergedacht, haben noch ein paar Mark aufgetrieben und haben es einfach 1 Meter höher gebaut. Und dieses Raumgefühl auch für die Kinder, das ist unfassbar toll. Wenn man zum Beispiel auf der Golisser Straße diesen Flachbau dort sieht, diesen Kindergarten mit diesen braunen Platten vernagelt, dieses nagelneu gebaut, das Ding ist hässlich wie die Nacht. Ja? Das ist einfach nur furchtbar. Wenn du da als Kind früh hingehst, ist es eine Art Baracke. Das ist auch furchtbar. Also sowas muss doch nicht aussehen wie so ein, weiß ich nicht, ja, also komisch.
Ja, schön. Was haben wir noch? Welches Haushaltsgerät müsste noch erfunden werden?
Ja, ach, keine Ahnung. Also man ist immer froh, wenn tatsächlich meine Frau da ist, dass sie nämlich hysterisch rumschreit oder so. Also ich meine, irgendwie so eine Art Schallabsorbator vielleicht. Ja. Ich würde ja nie von einer Frau verlangen, dass sie mich bekocht. Ja, ich bin ja schon froh, wenn sie friedlich ist.
Was lassen du für Frauen kennen?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe eben Pech. Ich wirklich, das sind 20 ganz nette und ich lande eben immer dort, wo es eben in der Katastrophe endet. Aber ist auch egal. Am Ende.
Okay. Welche Herausforderungen möchtest du dich gern noch stellen? A, mit dem Motorrad die Route 66 entlangfahren, den Mount Everest besteigen, den Jakobsweg gehen oder die Welt mit Floß umrunden?
Also wenn der Meerwasserspiegel ansteigt, dann kann man ja tatsächlich ab Berlin aufs Fluss steigen und dann losschippern. Ne? Das Schöne ist ja, dass Hamburg Blankenese zum Beispiel, da wo die ganzen Reichen wohnen, das säuft ja auch ab. Und ich meine, das ist natürlich toll. Also wenn dann kurz davor ist, dass die Immobilienpreise sacken, ja, das hat doch was. Ja? Da paddelst du dann da vorbei und sagst, Jungs, morgen könnt ihr das Boot dranbinden, an Schornstein. ich würde dann immer trotzdem zum Optimismus vorbleiben und sagen, bleib doch sitzen, wartet auf die nächste Welle, alles ist gut. Ja. Die Ziele wissen also ich. Ich war in über 100 Ländern schon, ich würde auch gerne die restlichen noch sehen. Es gibt zum Beispiel den Antarktis-Marathon.
Ja.
Das ist also wirklich ein Ding, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen üben dafür, aber so eine Nummer mal noch zu machen, das wäre was. Ich war ja dieses Jahr in Nordkorea und habe den Marathon dort gerannt. Hm. Alleine dieses Propaganda-Auto, was neben dir fährt und diese bescheuerte Musik abspielt, die bringt sich völlig aus dem Takt. Ja? Das ist so ein, also wirklich abartig. Aber jetzt kann ich wegen diesem Nordkorea-Marathon nächste Woche nicht in die USA einreisen, weil ich im Moment dort als Staatsfeind geführt werde. Obwohl mich das Außenministerium von Pompeo eingeladen hat, um bei denen im Gebäude was einzuweihen. Ja, was von mir, das ist ein großes Kunstwerk. Ja, also völlig behämmert. Also ich bin kein Staatsfeind, habe gar keine Zeit dafür. Als ich in Nordkorea war, hier nochmal, ne, NSA, ich bin dort Marathon gerannt und ich habe nicht an dem Zahnrad gefeilt, was Kim Jong-un an der Bombe fehlt. Ja? Ich kann das gar nicht. Das sind die anderen. Ja? Die ja. Praktikum bei Siemens oder Bosch gemacht haben. Sobald die technisch versiert sind, die Leute, ja, dann sind die in Gefahr. Aber ich, ne, ich könnte die Bombe bunt anmalen. Kunst ist Waffe. Ja, egal. Also, schwierig.
Gut, was haben wir noch? Wo hättest du gern deinen Zweitwohnsitz?
Habe ich mir auch überlegt. Das könnte ich mir vorstellen in London, in den Docklands vielleicht. Das habe ich also 90 schon mal besucht und habe dann gesehen, wie das so gewachsen ist. Und das war ja voll, völlig abgefucktes Viertel mit alten Lagerhäusern und so. Und das haben die wirklich schön gemacht. Mhm. Am Anfang war das ein bisschen zu spießig, aber inzwischen hat das schon wieder Patina. Also das ist toll. Also London ist eine Wahnsinnsstadt.
Da okay.
Da habe ich auch wirklich noch gute Erfahrungen dran. Ja. Zum Beispiel in der U-Bahn, wenn dann irgendwelche Leute trommeln, ja, die in Afrika sind, dann Victoria Station, da liefen Inder rum. Und das ist einfach diese Mischung dort, die ist einfach toll. Das hat was. Auch diese Geschichte, ja, wenn du ein bisschen rausfährst und dir die ganzen Kriege anguckst, die geführt haben und so, und dann sehe ich ja immer, dass so das vor mir, das ist einfach, hat was.
Wie viele Matchbox hast du mittlerweile?
Etwa 8500. Das ist natürlich infantil und krank. Achso, wenn ich jetzt doch jemanden kennenlernen sollte, also die müsste auch mit meiner Spielzeugsammlung leben können, müssen, keine Ahnung. Mhm.
Ja. Wir haben hinter dir noch dein aktuelles Buch, wenn du es mal vorholst.
Ach, das da.
Also Bücher machst du ja auch, also auch Geschichten schreiben und solche Sachen.
Ich muss immer aufpassen, dass es nicht verboten wird. Ich habe mal ein Buch gemacht mit 7 Krimis. Das hat dann so ein Notar verboten, da, der in Kosputen da das Weiße Haus gebaut hat. Und dieser Notar...
Ist ja nicht weggekommen damit.
Der Notar stirbt irgendwie der Geschichte. Es tut mir total leid, aber das war jetzt für den Spannungsbogen der Geschichte eben wichtig, dass dieser Notar dort stirbt. Den habe ich ja gar nicht namentlich erwähnt, ich habe nur gesagt, eine Amtsperson. Aber der hat sich eben so angesprochen gefühlt, weil ich habe reingeschrieben, dass seine Frau mit dem Inder um die Ecke gepoppt hat und das muss wohl dann wirklich so gewesen sein. Komisch, ja? Also ich meine, solche Zufälle, ja? Hat mir natürlich die Bäckerin vorher erzählt, die dann im Erkleberg arbeitet. Aber, also dieser Typ, ja, der hat es drauf gehabt, ins Naturschutzgebiet an den Kosputner See ein weißes Haus zu bauen. Und hat auch jahrelang gewohnt, will es jetzt gerade verkaufen. Und ich habe dann der Richterin gesagt, als es darum ging, ob mein Buch verboten wird oder nicht, wissen Sie was? Mir ist doch das Naturschutzgebiet scheißegal. Ja? Wenn dort jemand ein Haus baut, bin entweder ich das oder niemand. Das ist eine reine Neiddebatte. Und die so, was? Aus solchen niederen Beweggründen? Ich sage, nee, Spaß beiseite. Also es geht einfach nicht, dass dieser Typ, nur weil er irgendwie jemanden in der Regierungspräsidium kennt und sich eine Baugenehmigung abstempelt, dass der da drin wohnt, das ist dafür gedacht gewesen, dass eine Gaststätte drin ist und die war bis heute nicht drin. Und wenn ich in der Geschichte das ein bisschen anreise, ja, dann weiß ich nicht, warum der sich da reinklagt. Dann habe ich vor Gericht eine große Plastikplane ausgebreitet und habe gesagt, jetzt müsste ich eigentlich Herrn Leukel in 18 Teile zerhacken, weil der in der Geschichte auch in 18 Teile zerhackt gefunden wird. Und wenn er der Meinung ist, er ist die Figur aus der Geschichte, dann muss er tot sein. In 18 Teile zerhackt. Sonst ist das nicht die Figur. Können Sie das verstehen? Na, wir müssen das Buch verbieten, weil es menschenverachtend ist. Ich sage, jetzt sagen Sie mir doch mal konkret, warum das Buch menschenverachtend ist. Ja, am Ende dieser einen Geschichte steht, der Tyrann war tot, ein ganzes Dorf ist glücklich. Da sage ich, jetzt passen Sie mal auf, ich stelle mich an eine Kreuzung im Markleberg, ja, und frage die Leute, sind Sie froh, wenn Herr Leukel über die Wupper geht? Ja? Sie werden nicht einen finden, der weint. Ja? Die werden vor Lachen zusammenbrechen und wahrscheinlich einen Einkauf fallen lassen. Ja? Es ist einfach unfassbar, weil der Typ einfach wirklich ein bisschen ein Problem ist. Trotzdem verboten. Das war vor 5 Jahren. Da bin ich gerade aus Nordkorea zurückgekommen, aus dem Land der Unfreiheit, komme nach Leipzig in die Buchstadt und 2 Tage später wird mein Buch verboten. Das ist wirklich, da kommen Sie dir auch komisch vor.
Gucken wir uns das Neue an. Das ist, sieht eigentlich auch aus wie so ein Skizzenbuch, oder?
Ja, das fängt auch an mit vielen Skizzen und sind ganz viele Geschichten drin, die sich mit der ganzen Welt beschäftigen. Ich war in Rio, habe Oskar Niemeyer getroffen, ich habe den Dalai Lama getroffen, mehrfach zu Audienzen. Und,
ja, mal 11. September.
Naja, genau, da krachen dann die Flugzeuge ins World Trade Center rein.
Ja, fehlt aber das dritte Gebäude.
Ja, das Gebäude Nummer 7, ja, was dann irgendwie eine Stunde später zusammenbricht. Ja, ja. Das ist wirklich toll.
Ein Zufall.
Das habe ich aus Versehen nicht reingemalt, weil ich wollte nicht in die Verschwörungskiste eingreifen. Womöglich hätte dann jemand gedacht, aha, wann haben Sie denn das gemalt? Und stell dir mal vor, du würdest das World Trade Center malen, wie ein Flugzeug reinkracht und hättest ein Jahr, bevor das passiert ist, das in irgendeiner Galerie hängen gehabt. Ja. Der Terroranschlag passiert und irgendwann stellt der Geheimdienst fest, woher wusste der denn das? Also da bist du auf jeden Fall fällig. Ne? Mhm. Du kannst sagen, ja, ich bin der Urenkel von Jules Verne, der hat ja auch bestimmte Sachen vorausgesehen.
Das sieht aus wie das Guggenheim-Museum.
Ist es auch.
Ach echt?
Ja.
Aber da waren nicht so viele Menschen drin?
Nee, die habe ich dazu gemalt. Ja. Ich will immer, dass viele Leute sich Bilder angucken. Nee, das ist jetzt hier Rio zum Beispiel und so, das war schon, also Rio war ganz toll. Mhm. Grabeskirchen Jerusalem.
Okay.
Die Sachen, die beruhigen auch immer. Also wenn ich irgendwo da sitze und so ein paar Schwarz-Weiß-Skizzen mache, dann ist alles schick. Ja, was schon, ja? Falls du einschläfst und vom Stuhl fällst,
ich bin
Krankenpfleger, ich kann dich retten. Also,
ja. Ja, okay.
Und wenn du Organspendeausweis einstecken hast, dann würde ich auch schnell ins Krankenhaus anrufen. Nee. Ist ja gleich um die Ecke hier.
Ja, okay, also ich denke mal... Schön, damit lass uns mal ein bisschen auf uns wirken. Du hast 5-mal den Dalai Lama getroffen.
Ja.
Was hast du für dich mitgenommen von diesem Menschen?
Also trotz, dass die Situation der Tibeter eigentlich verzweifelt ist und die wahrscheinlich ihr Land in den nächsten Jahrzehnten nicht zurückbekommen, weil wer legt sich denn mit China an, muss man sagen, dass der eine ganz gütige und unrelaxte Art hat. Das war übrigens der dritte Wunsch, den ich bei Kerry hatte. Ich hatte den Wunsch geäußert, dass der China angreift und Tibet befreit. Ich meine, hätten die endlich mal was zu tun gehabt, ja. Aber darauf ist er jetzt nicht so richtig eingestiegen. Und der Gauk rannte dann rum, Herr Fischer-Hart, äußern Sie bloß Ihren dritten Wunsch nicht. Ja? Also ich meine, der hatte dann Angst, ja, dass wir das Protokoll verlassen.
Ja, Micha, ich glaube, wir könnten hier noch ewig über Gott und die Welt reden oder über das, was du gerne loswerden möchtest.
Ja, es kann dann lustiger werden oder eben tragischer. Ne? Das gibt immer diese zwei Varianten. Ja. Folgt.
Was gibt es als nächstes für ein... Also Hoyerswerda natürlich fertig machen und dann?
Ja, ich hatte so eine Idee gehabt mit einer 20 Meter hohen Stahlfigur, der Euler. Das haben doch in der Shiitake-Bau-Sachen sind doch viele höhere Gebäude weggerissen worden, Kirchen, Wassertürme und ähnliches. Mhm. Und an der neu entstehenden B95 soll eine Figur sein, das ist wie ein Siedler, der hat ein Haus unterm Arm, 20 Meter hohe Figur. Und an der A72 dann in 2 Jahren eine Frau, die ein Boot unterm Arm hat, die sozusagen Richtung Freizeitgesellschaft unterwegs ist, Richtung Seen. Mhm. Ich wollte dann eigentlich meine Frau da darstellen. Ja, das muss ich jetzt ein bisschen verändern. Also.
Du stellst einen Mann hin.
Nein, das wird schon eine Frau werden, aber dann halt, die sieht halt anders aus. Ja. Also ich,
okay.
Ja.
Micha, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dass du vielleicht auch eine neue Partnerin findest.
Ja, ich weiß nicht.
Nicht wieder ein Haus verlieren.
Ja, naja. Also,
dass deine Wünsche in Erfüllung gehen, auch das, was du jetzt noch nicht erzählen konntest, weil es noch ein bisschen geheim ist.
Ja, Weltfrieden. Also wir haben ja, also ja. Den Weltfrieden wünsche ich mir auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und dass die Leute mit wachem Auge und wachem Geist miteinander umgehen. Dass sie auch lernen, irgendwie sich nicht immer einlullen zu lassen von irgendwelchem Käse. Mhm. Und dass irgendwann tatsächlich eine bürgerliche Mitte wieder entsteht, die den Namen verdient. Das wäre natürlich schön.
Dankeschön, Michael Fischer-Arth.